Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja. Wenn Sie das hört nicht mehr auf, wir müssen Bern einfach gerade abbrechen. Das ist Bern einfach live aus Aarau. Herzlich willkommen. Ja. Das ist Bern einfach live. Eigentlich ist es Brüssel einfach live in Aarau mit dem Andreas Glarner, dem SVP-Nationalrat vom Kanton Aargau. Herzlich willkommen. Und dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Gut, wir fangen gerade an mit dem eigentlichen Thema. Wir werden vor allem über die Rahmenverträge reden. Selbstverständlich tun wir dann auch ein bisschen Aktualität einflüssen lassen, je nachdem. Aber das ist heute das Thema. Und gut, ihr wisst etwa, wie wir davon denken, von diesen Rahmenverträgen. Trotzdem tun wir uns bemühen, eine gewisse Ausgewogenheit zu zeigen. Nein, es geht wirklich darum, dass man es auch versteht, um was es geht. Was sind die wichtigen Themen bei diesen neuen Rahmenverträgen? Und ich fange mal an, Andreas. Ja, was ist eigentlich das Hauptproblem an diesen Rahmenverträgen, wo man jetzt auch bilaterale 3 nennt und so weiter? Wir sind immer nicht so ganz sicher, welcher Begriff ist eigentlich richtig. Was ist das Hauptproblem?
Ja, guten Abend miteinander. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die einen schon zugestimmt haben, bevor sie es gelesen haben. Weil wir haben es nämlich noch nicht. Also es sind 732 Seiten, das wissen wir. 150 Richtlinien, 1100 Beschlüsse, Anpassung an Schweizer Gesetz, 30 Mal, 42 Verordnungen, 1500 Seiten erwarten wir in der Botschaft. Aber eben, wir haben es noch nicht. Also wir wissen nicht ganz genau, was da am Schluss drin steht. Aber wir wissen, dass wir fremde Richter bekommen, also Leute, die dann sagen, was bei uns Recht und Ordnung ist. Wir verlieren somit unsere direkte Demokratie. Wir haben zum Beispiel die Geschichte mit der Preisgabe der Volksrechte, in dem Sinn, dass wir zwar noch Ja sagen oder Nein sagen, aber wenn wir Nein sagen und die EU will Ja, tut sie uns bestrafen. Und das Gericht ist nicht unabhängig, es gehört nicht uns. Es ist ihr Gericht, das Schiedsgericht, das uns dann sagt, was es kostet, wenn wir einfach Nein sagen zu etwas, wo sie wollen, Ja sagen.
Wobei da sagen die Befürworter, eben, Schiedsgericht ist doch etwas Irrsinniges, das ist paritätisch, da sind die Schweizer dabei, da ist die EU dabei und so weiter. Und nur in ganz bestimmten Fragen muss schnell der Gerichtshof von der EU schauen, ob das irgendwo richtig ist. Aber eigentlich ist es Schiedsgericht. Ist das richtig wiedergegeben? Ist das Propaganda? Ist das, ja, was ist das?
Ja, nein, das Urteil vom EUGH, also vom Europäischen Gerichtshof, wird bindend sein. Und nachher tut man einfach noch überlegen, was, wenn unser störrisches Volk trotzdem würde Nein sagen, was man dann für Sanktionen auferlegt. Und die können dann sehr, sehr teuer werden. Preisschild ist noch nicht dran. Wir wissen nicht, was es kosten wird.
Sind das nur, weißt, Zahlungen? Oder könnte es auch sein, dass sie sagen, ja gut, jetzt tun wir diesen Vertrag, zum Beispiel Horizon, wieder aussetzen, weil ihr uns da etwas irgendwo nicht übernommen habt, was wir gerne hätten? Ist das denkbar?
Das ist denkbar. Das auch materiell? Wir wissen es jetzt noch nicht, wie es am Schluss drin steht, aber sie haben es ja schon ein paar Mal geboten. Sie haben uns bei der Börsenregulierung einen wollen nie bremsen, wo dann aber ein Gegending daraus geworden ist. Und auch bei Horizon haben sie uns Piesack. Sie werden uns ganz sicher Piesack.
Also die Schweizer Verhandler haben gemäss meinen Informationen probiert, dass man es nur in dem einen Vertrag, was den betrifft, darf etwas machen. Das hat die EU abgelehnt. Das Einzige, was jetzt drin ist, es muss verhältnismäßig sein. Die Verhältnismäßigkeit wird dann wieder vom Schiedsgericht angeschaut. Das ist ein ellenlanger, komplizierter Prozess. Aber es ist schon so, im Kern ist es eine völkerrechtliche Verpflichtung, EU-Recht zu übernehmen. Recht in bestimmten Bereichen. Es gibt eine riesige Diskussion, sind es nur die Bereiche, die man am Anfang vorschlägt, oder sind es viel mehr noch in Zukunft? Da gehen die Ansichten weit auseinander. Aber wir werden uns müssen an Gesetze halten, die nicht der andere Glarner gemacht hat, sondern eben Leute, die wir auch nicht abwählen können. Das, glaube ich, ist auch noch demokratiemässig noch ein schwieriger Punkt. Oder?
Aber wenn es jetzt der EU so viel besser geht wie uns, oder, dann könnte man sagen, hey, das ist nicht mehr als Recht, wenn wir uns da angliedern, das wäre eine gute Geschichte. Nur dummerweise geht es ihnen verdammt schlecht und uns geht es verdammt gut. Und darum ist es ein völliger Fehler, wenn wir das machen. Wir haben jetzt nur schon, was wir gewissen, die Lieferkettengesetze, die jeden anständigen Unternehmer fast in Ruin treibt. das Datenschutzgesetz, das auch ganz schlimm ist, und dann der Green Deal, wo wir 14'000 Seiten Regulierung haben, für das man glaubt, wir könnten das Klima um ein Grad aufschrauben oder abschrauben. Also völlig unsinnige Gesetze. Und ich sehe ja jetzt in Deutschland, wo es herführt. Wenn da die EU-Gesetzgebung und dann noch eine Lex Deutschland eingeführt wird, die haben ohne einen Schuss von einem Panzer das Land kaputt gemacht.
Aber könnte es nicht sein, dass jetzt die EU sich ja auch ändert? Ich meine, das Lieferkettengesetz hast du erwähnt, das ist ein Wahnsinn, aber das wird jetzt überdenkt. Sie wollen es jetzt ein bisschen anpassen, weil sie auch gemerkt haben, das geht nicht mehr. Zweitens, auch beim New Green Deal, das ist jetzt auch nicht mehr absolute Priorität. Die EU fühlt sich selber offensichtlich jetzt unter Druck, weil Amerika ganz eine andere Regierung ist, die Fürsche macht in eine andere Richtung. Ist es nicht denkbar, dass das alles viel, viel weniger schlimm ist, als wir uns jetzt das vorstellen? Das will die EU wird die nächsten 4-5 Jahre sich so stark verändern, dass vielleicht das, was du sagst, eben, dass es so schlecht geht, gar nicht mehr stimmt?
Also wenn ich jetzt, und da bin ich auch aktiv in Politik eintreten, mit dem 92 vergleiche und schaue, wo sie heute steht, dann ist ja alles viel, viel schlimmer geworden. Das wäre damals schon fast ein Apro-Vertrag gewesen, wenn ich sehe, was heute jetzt geplant ist. Also es wird sicher nicht besser. Die Regulierungswahn, damals haben wir über Gurkenkrümmung gelacht und heute ist natürlich Zeug reguliert, wo wirklich tief in unser Leben hinein. Denken Sie jetzt an die Weihnachtstorte. Da gibt es ein paar Hausfrauen, die haben da in einem Bundesland einmal Torte backen. Und dann kommt die EU und sagt, nein, neu müsst ihr eine zertifizierte Küche haben. Und dann müssen die Leute auch noch ein Gesundheitszeugnis haben, bitte schön, und eine Hygieneschulung. Oder stellen Sie sich mal vor, bei uns, weiß nur von Oberwilien, der Weihnachtsmärkte, haben wir auch immer so Torten und so selber Backnis. Oder? Wir müssen das nachher alles übernehmen.
Ja gut, aber in Oberwil sterben nachher die Leute. Wegen eurer Torte.
Sterben sie, oder was?
Ja, das ist das, was die EU sagt. Oder? Die Regulierungen sind natürlich wichtig, weil sie schützen uns vor dem Sterben.
Die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass sie die Regulierungen sklavisch übernimmt oder? Und noch einen fast ins Swiss-Finish herbringt. Das ist eben das grösste Problem. Das haben wir im Datenschutzgesetz gesehen. Das haben wir noch schlimmer gemacht, als das die EU hat. Oder?
Jetzt die Befürworter würden sagen, ja, ihr übertreibt, wir müssen gar nichts übernehmen. Die Frage ist dann, was im Vertrag wirklich drin ist an Garantien. Was, also, wie definiert ist, oder? Wenn wir irgendeinen Vertrag machen, einen Mietvertrag oder einen Autokauf, ist klar abgemacht, was betrifft es, oder? Und da bin ich sehr gespannt. Wie ist es definiert, was wir übernehmen müssen und was nicht? Da hört man auch sehr Unterschiedliches. An einem Gespräch hat es aus dem EDA geheißen, insbesondere ich übertreibe komplett. Aber dann, es ist ja Anfang Wochen, ist, eine Veranstaltung war, oder ich bin auch schon mal ein Gespräch mit dem liechtensteinischen Regierungschef, der hat von 12'000 Rechtsakten. Also man sieht einfach, wie weit der Unterschied ist. Und was stimmt, wissen wir bis jetzt nicht.
Aber sicher ist, dass wir die dynamische Rechtsübernahme wieder aufs Auge gedruckt bekommen. Das heisst, was die EU künftig neu beschließt, das werden wir müssen übernehmen. Wir sind ein Vasallenstaat, ein Kolonialstaat von der EU nachher. Und das gibt, man muss ja mal von Grund auf anfangen überlegen. Also, ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, dass Amerika keine Personenfreizügigkeit hat mit der EU.
Und trotzdem Marktzugang.
Genau.
Einfach nicht der Privilegierte, das ist auch noch wichtig, oder? Rein informativ. Befürworter sagen immer, wir werden den Marktzugang verlieren. Nein, es sind 20 Branchen, die heute im Anhang zu einem bestimmten Vertrag, der einen komplizierten Namen hat, der gar nicht zur Sache tut, einen sogenannten privilegierten Marktzugang haben. Und das könnte, wenn die EU will, könnte den Anhang langsam erodieren, bis in 15 Jahren oder so. Man weiß es nicht so genau. Ist das, aber ich meine, es ist zum Beispiel die Spielware. Also Teddybären kann man nachher, muss man an zwei Orten zertifizieren. Ich weiß nicht, wie gross die Teddybärenindustrie in der Schweiz ist.
Ja, aber Sie wissen ja, wie es mit der Medizinalprodukteverordnung gegangen ist. Ich kann es gar nicht anders sagen, unsere bedepperten Medizinaltech-Buden haben ja nachher die Richtlinie freiwillig übernommen, auch für die Schweiz. Also jetzt muss meine
ehemalige...
Der Verband, ja, Medtech-Verband. Ja, mit seinen Leuten, oder? Und jetzt hat meine ehemalige Firma, die ich gegründet habe, die übrigens bis jetzt der einzige Preisbrecher in der Schweiz war im Gesundheitswesen, im Low-Tech-Bereich, Rollatoren, Rollstuhl, Inkontinenz. Die müssen jetzt für einen Rollator 15'000 Franken zahlen, wenn sie dann in die Schweiz nehmen für die Prüfung. Der ist aber schon ein paar Mal geprüft worden, wie sie denn da steht. Aber wir müssen jetzt nochmal 50 Kilo abliefern. Wenn wir, also, wenn wir nur 1'000 Stück verkaufen, sind es 15 Franken. Einfach, wenn wir 100 verkaufen, sind es ein bisschen mehr. He? Und wir müssen zahlen. Völlig unnötig. Wir könnten jetzt freiwillig in der Schweiz darauf verzichten. Wir machen es nicht. Natürlich, um den Wettbewerb auszuschliessen. Das ist der einzige Grund. Also viele von diesen Auflagen sind wir noch selber schuld, dass wir sie haben. Oder?
Aber Andi, jetzt mal ehrlich, irritiert dich nicht. Es sieht jetzt so aus, dass die SVP völlig allein gegen die Rahmenverträge antritt. Die SP ist wahrscheinlich jetzt auch noch, also Gewerkschaften vor allem, sind jetzt auch eingemeindet worden. Die Wirtschaftsverbände sind dafür, alle anderen Parteien sind dafür. Da könnte man schon auch sagen, Kopfendeckel, was ist mit der SVP los? Es kann ja nicht sein, dass wir alles Idioten sind und die SVP sind die Einzigen, die intelligent sind. Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht sind die SVPler Geisterfahrer, die auf der Autobahn hocken und immer sagen, ja, das gibt ja ganz viele Geisterfahrer.
Also 19...
Wie beurteilt... Ja, nein, ich meine, ich muss ja auch abwarten, zu sich fragen, Kopfendeckel, kann ja nicht sein, dass alle Leute dümmer sind als du. Kann schon sein, aber ist nicht wahrscheinlich.
Das ist sogar höchst unwahrscheinlich. Aber ich habe die Erfahrung aus dem 92, wo wir genau die gleichen Leute, also natürlich mit anderen Namen, aber von den Verbänden vor allem, sind wir auch allein auf weiter Flur gewesen. Wir haben sogar im Bundesrat mit drei Buchstaben, wo flammend dafür war, wie heute noch per se mit dem. Also, das ist, oder, man hat uns auch wieder in etwas einziehen, das völlig falsch gewesen wäre. Und wir haben uns gewehrt, erfolgreich, ganz knapp, vergiss den 6. Dezember 92 nie mehr. Ich bin nämlich im Klaus-Kostüm, ich habe Sammy Klaus gespielt, im Auto gewesen, das zittert wie ein Karamellköpfchen, ob es richtig rauskommt. Und wir haben dann gewonnen, ganz knapp, oder? Schawinski hat geäufert am Radio, vergiss ich nie mehr. Er hat gesagt, es hat ein Dimanche Noir. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch hell für uns, aber ja, also es ist nicht so schlimm rausgekommen, wie alle gesagt haben. Und darum habe ich auch jetzt ein sehr gutes Gefühl. Und ich, wenn ich jetzt also Economist weiss, die Gnomen, das sind ja die satuierten FDPler eigentlich, oder? Und nicht der Zoberstocker und die internationalen Manager, die in 5 Jahren sowieso in der Furt sind, wenn jemand einen Franken mehr bietet. Also das sind für mich.
Aber noch eines, ich kann mir ja offen sagen, ich bin ja gleicher Meinung wie du. Aber man muss sich schon mal überlegen, was ist der Grund, dass die das wollen? Das ist ein schlechter Vertrag. Das ist ein Vertrag, wo wir unsere Gesetze nicht mehr selber machen können. Das sind Verträge, wo wir die direkte Demokratie für gewisse sehr wichtige Bereiche von unserem Leben einfach ausschalten. Das ist wirklich extrem. Mhm. Es geht um Demokratie. Das sind Leute, Schweizer, wollen die direkte Demokratie zum Teil abschaffen. Was ist mit denen los? Warum? Sehen wir etwas nicht, wo die sehen? Sind das Propheten und wir sind Deppen?
Nein,
was ist los?
Aber es ist, die direkte Demokratie ist sehr, sehr lästig. Das wissen Sie alle. Wenn das Volk das letzte Wort hat, dann kann es auch mal lästig werden. Es hat das Bequemlichkeit. Man hat es natürlich sehr viel bequemer, wenn man mit den gleichen Normen arbeiten kann wie die rundherum. Man hat den Frieden am Verhandlungstisch. Ich meine, die mir Geschichte haben verhandeln, sind ja gekrochen, haben sie nicht können umgehen. Also ist ja wirklich verrückt, wie die Leute nicht können herstehen und unser Land vertreten. Es gibt übrigens im Strafgesetzbuch einen Artikel, der heisst, wer im Ausland zu Ungunsten von der Schweiz verhandelt, wird mit Gefängnis bestraft. Da hätten wir noch ein paar zum Einlochen. Also, und ich meine, es ist unbequem. Ich gebe es selber, ich bin mal Gemeindepräsident seit 12 Jahren. Es kann unbequem sein.
Gut, ein anderes Argument. Ich meine, wir haben vorhin die technischen Handelshemmnisse angesprochen. Und es ist ja eindeutig die Drohung von der EU im Raum. Ja, also wenn ihr da jetzt nicht mitmacht und so weiter, dann tun wir einfach das auslaufen lassen, oder? Und das geht um technische Handelshemmnisse. Und eigentlich sind das wie Zölle. Eigentlich ist das wie Zölle. Wahrscheinlich sind sie sogar wirksamer als die heutigen Zölle. Und jetzt ist es einfach so, unser Verhältnis zu der EU ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Verhältnis von der EU gegenüber Amerika. Wenn der Trump sagt, ich mache Zölle auf, muss die EU mehr oder weniger spuren. Sie tun zwar jetzt noch so, als könnten sie sich wehren, aber sie werden verlieren. Da bin ich absolut überzeugt, weil sie haben viel größere Handelsbilanz, den grösseren Handelsbilanzüberschuss gegenüber den Amerikanern. Es tut ihnen viel mehr weh. Jetzt könnte es nicht sein, dass wir einfach immer in den nächsten 10 Jahren, wir lehnen jetzt die Rahmenverträge ab, aber dann machen sie es natürlich. Dann tun sie mit technischen Handelshemmnissen uns immer wieder probieren, kaputt zu machen. Und ist es das wert? Weißt, kann man auch sagen, ja gut, können wir halt nicht mehr alles entscheiden, aber unseren Wohlstand haben wir wenigstens noch.
Also ich habe mal über das Mengesjahr gesagt, ich will mein Leben dafür geben, dass wir unabhängig bleiben. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir wegen technischen Handelshemmnissen das eingehen. Ich meine, letztendlich sind wir pro Arbeitstag 85 Millionen Franken pro Arbeitstag. Mehr von der EU importieren als sie. Also wir haben ein sogenanntes Handelsbilanzdefizit. Also sie verliefern uns viel mehr, der kleinen Schweiz, als wir von ihnen beziehen. Das Handelsbilanzding ist massiv und es ist bei den technischen Handelshemmnissen so, dass ja Firmen mit Firmen geschäften, nicht Politiker mit Politikern. Die kommen dann ziemlich schnell auf die Hintermeier und wollen das anders. Und dann kommt etwas, was wir immer vergessen. In den ersten bilateralen Abkommen hat so einen komischen Tunnel drin, so einen Berg, der steht in der Schweiz im Moment noch.
In der Innerschweiz.
Gotthard, he? Der steht bei uns. Wir können sagen, was es kostet, durchzufahren. Wenn Sie blöd tun, können wir das auch machen. Oder? Wir haben ein Landeabkommen für so eine unpünktliche Airline mit völlig unpünktlichem Personal, deutsch beherrscht, heisst Swiss. Wieso machen wir das nicht mit Emirates? Wieso machen wir nicht Europa Cup von Emirates in Zürich? Aber wir sind völlig frei, einmal die Drohkarte vorzunehmen und zu sagen, Kollegen, so schlecht stehen wir nicht da. Aber wir haben einfach, die Schweizer sind halt einfach immer zurückgehalten im Verhandeln. Wir könnten da viel von einem Mann zu Amerika lernen.
In der Session war ich einmal in der Bellevue Bar. Nein, falsch, gelogen. Mehr als einmal. Und bin in einer Runde mit so lieben Euro-Turbos. Und da habe ich genau diese Frage gestellt, Markus. Jetzt sagen wir mal, um was geht es euch eigentlich? Warum wollt ihr ums Verrecken die Verträge? Und dann haben sie rumgedruckset, haben davon geredet, ja, wir müssen halt Zugang haben zum Markt. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, das ist der Arbeitsmarkt. Also vor allem in Basel, aber auch in Zürich, gibt es Firmen, die sagen, wir müssen halt können schnell, unbürokratisch Leute holen in die Schweiz. Es ist am Schluss, glaube ich, wirklich Personenfreizügigkeit, oder? Also das ist das, wo die Firmen, gewisse Firmen, auch nicht alle, oder? Aber einfach sagen, wir müssen können schnell Leute anstellen. Was sagst du da dazu?
Zuerst mal, natürlich, das würde ich auch. Aber was können wir denn da für Leute und wie viele davon können wir wirklich anstellen? Also von den sogenannten Fachkräften. Also 65,4% von all diesen 100'000, die im Moment stempeln, nennen sich Fachkräfte. Noch komisch, oder?
Man sollte meinen, die müssen nicht stempeln.
Ja, dann haben wir 100'000 Ukrainer, die irgendwie 32% einen Hochschulabschluss haben, haben dann einfach auf der Flucht verloren, das Diplom, arbeiten auf jeden Fall nicht. Also wir haben das bestehende Ressourcen, die man auch mal noch könnte ein bisschen aktivieren. Ich habe nur die 100'000 Es sind 92'000 Arbeitslose. Ich habe noch nie gesagt, für einen Sozialfall, den wir jeden Tag sponsern, den wir auch zur Arbeit bringen könnten. Also wir haben ein Inlandpotenzial, das sehr gross ist. Aber dann haben wir Fachleute, die brauchen wir. Wir haben IT-Leute, wir haben im Gesundheitsbereich werden wir massiv Probleme bekommen, wenn wir nicht Leute aus dem Ausland rekrutieren können. Da sind wir ja frei. Wir können ja nehmen, wer wir wollen. Aber nicht alle. Es kommen zu viele und die Falschen ist im Moment angesagt.
Also wir können, wir können immer noch, das checken, glaube ich, die Befürworter nicht. Wir brauchen nicht die ganzen Rahmenverträge, die dann irgendwie die 1500 Seiten. Man könnte auch unilateral, kann die Schweiz sagen, wenn eine Firma Leute braucht, unbürokratisch kann die Person kommen. Das müsste man vielleicht diesen Verbänden, diesen Firmen vorschlagen.
Ja, und die syrischen Raketentechniker, ich weiss nicht genau, ob wir die wirklich brauchen, oder?
Ja,
also muss es ganz ehrlich sagen.
Nein, gut, aber Andi, das ist einfach wahr. Also, meine, du weißt es auch, ich rede auch viel mit Unternehmern. Es ist so, dass sehr viele Schweizer Firmen haben enorme Probleme, Fachkräfte zu finden und so weiter. Sie sagen sogar, also die Deutschen finden wir nicht einmal mehr und die Deutschen kann man langsam auch nicht mehr brauchen, weil das auch Leute sind, die zum Beispiel im Bau einfach nicht so gut sind wie die wir in der Schweiz haben und so weiter. Also grundsätzlich, das ist ein Problem. Und wenn ich mit der Pharma rede, dort sowieso, das ist ganz krass. Was mich irritiert, Kritik an euch, an der SVP. Wieso macht ihr nicht einmal endlich ein paar gute Vorschläge, wie man das Problem könnte lösen auf eine Art jenseits der EU? Oder wir könnten ja auch eben zum Beispiel sagen, wir machen jetzt eine Volksinitiative und sagen, wir wollen Vietnamesen. Wir wollen Vietnamesen. Vietnamesen bin ich überzeugt, da hätten wir sehr viele, sehr tüchtige Leute. Mhm. Und das würde uns endlich mal frei machen von dem blöden Argument, ja, wir brauchen die Personenfreizügigkeit, sonst gehen wir runter.
Also wir haben natürlich vor der Personenfreizügigkeit haben wir das sogenannte Dreikreisemodell gehabt. Das erste Ding war rund um uns herum. Das zweite Ding war dann Amerika, Indien zum Beispiel. Also wir haben dort, wo wir die wahren Fachleute hätten. Und das dritte war dann Rest of the World. Und da konnte man dann noch schauen, ob man jemanden von dort nehmen wollte. Übrigens auch das Saisonierstatut war hervorragend. 9 Monate arbeiten, sich bewähren, anständig aufführen, keine Banküberfälle, keine Belästigungen. Dann hast du wieder nach 3 Monaten, oder? Ist dann als unmenschlich bezeichnet worden, sagt da, hat ein Kind versteckt und weiss nicht was, aber sie hat sich bewährt gehabt. Und ich wäre sofort dabei, ja.
Aber wieso kommt da nichts? Oder? Ich meine, das ist,
okay, aber ich muss zur Ehre reden.
Die SVP ist in der Personenfreizügigkeit, muss ich sagen, eigentlich defensiv, oder? Mhm. Ihr könnt immer Vorschläge machen, wie kann man sie begrenzen, wie kann man sie mehr oder weniger aufheben, wie kann man sie kündigen und so weiter. Aber es kommt nie ein Vorschlag, wo zum Beispiel die Wirtschaftsverbände vielleicht einmal müsste die Stellung nehmen und sagen, du, das wäre doch jetzt auch noch eine gute Idee. Und ich muss zugeben, Bulgarien liefert uns nicht mehr so wahnsinnig viele gute Fachkräfte. Vielleicht wäre Hongkong interessant.
Das ist ein guter Punkt, nehme ich auf. Ich muss aber sagen, ich bin der Staatspolitischen Kommission und leider ist ja dort das Kommissionsgeheimnis gültig. Aber wenn Sie einmal Pressemitteilung lesen, ist meistens, wenn ein guter Vorschlag kommt, zu 9, wird er abgelehnt. Wir sind 9. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, wer wie gestimmt hat, aber einfach, dass Sie wissen, wenn es zu 9 ist, sind es meistens mehr. Also was da ein Dr. Gerhard Pfister, das ist unerträglich, ich würde sagen, wenn er im Saal sitzt. Der kommt immer, wenn er überhaupt im Saal ist, dann in der Sitzungszimmer, dann stimmt er mit der Linken, oder geht voraus und telefonieren oder tut die Schulmeister. Und so ist es. Ich habe es gerade im Heimfahrt dem Kollegen gesagt, die CVP hat vier, ich sage immer, die CVP in der Mitte gibt es nicht. Schauen Sie mal, 4 Uhr in der Mitte passiert ja nichts. Es ist immer noch die CVP oder die katholische SP. Danke, aber die haben 4 Mitglieder in dieser Kommission. Wir haben 9. 4 und 9 gibt 13.
Für lange.
Wir sind 25er Kommission.
Aber immerhin, Andreas, bei der Frage vom Ständemir hat er mit euch gestimmt. Und es ist lustig gewesen, dass die Medienmitteilung kam, sie stand zu 10. Und es ist genau 10 Minuten gegangen, bis mindestens 3 Journalisten erfahren haben, wer der Zehnte war.
Genau.
Es ist so simpel gewesen als jeden Tag. Mhm. Aber es gibt noch Lichtblick, zum Beispiel beim Ständemir. Oder?
Ja, also wir hoffen ja, also ohne Stände, wir haben es nicht gut. Aber wenn Sie denken, dass mit der Kuhglocke haben wir Stände mehr gebraucht, bei den Kuhhörner haben wir Stände mehr gebraucht. Und da, wo es um die Existenz, wo es um die Existenz von der Schweiz geht, soll Stände mehr nicht gelten. Also ist ja undenkbar.
Kühe sind das auch gegen Stände mehr.
Ja, genau. Und an der Spitze von dieser Anti-Ständemehr-Bewegung ist ein Aargauer Regierungsrat. Das muss man jetzt, wenn wir in Aargau sind, schon sagen.
Grosse Schande. Weiss nicht, wer ihr in den Regierungsrat wählt.
Er ist in der Mitte, eben in der Mitte von der Uhr.
Dr. Markus Diet hat schon ein paar Kernkompetenzen, aber das war jetzt wirklich nicht gewesen. Ja.
Das ist ein anderes Thema. Gell?
Genau. Bei den Kühen noch geschwind. Also ich habe im Toni Brunner oben eine Kuh. Und dann hat die ein
Jungs. Gehört ihr?
Ja, zwei sogar, kannst eine haben. Also, und dann hat die ein Kalb geboren und wir haben nicht gewusst, wie es heissen soll. Meine Partner, ihre Kinder haben gesagt, taufen wir es doch Viola. Habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Genau.
Das wäre besser rausgekommen, wenn statt Viola Amherd deine Kuh, Duschi von der Leyen, begrüßt.
Ich habe nicht so viel Kontakt zu ihnen, aber ja. Gut.
Aber also, wenn keine falschen Vorstellungen aufkommen, Kühe sind in der Schweizer Geschichte ganz wichtig. Also, das sind Ehrentiere und das ist also ein Ehrentitel, wenn Viola jetzt noch eine Kuh hat, die sie so heisst. Also,
genau.
Einfach das zum Klarstellen. Aber jetzt sagen wir mal konkret, Andi, wie geht es jetzt weiter? Die Leute wissen immer noch nicht, wir wissen noch nicht mal, was drin steht. Sag mal den Fahrplan. Mhm. Wie sieht jetzt der Fahrplan aus in Bern?
Ja, jetzt warten wir auf das Papier, die 732 Seiten. Wir warten nachher auf eine Vernehmlassung, die dann durchgeführt werden muss.
Aber warte mal, 132 Seiten kommen 732. Und die kommen auf Deutsch, Französisch und Italienisch.
Die letzten sind auf Englisch gekommen.
Genau.
Unglaublich, oder? Man schickt uns englische Papier. Also, wir haben ja 4 Landessprachen.
Also gemäss meiner Information ist man jetzt am Übersetzen.
Okay.
Oder? Ins Rätoromanische.
Wahrscheinlich. Und noch ins Kimbrische oder so. Nein, und dann wirklich, dann kommt die Vernehmlassungsvorlage schön über die Sommerferien. Das macht der Bundesrat immer, wenn er will, dass man nicht zu fest liest. Ich habe gehört von Wirtschaftsverbänden und auch von Parteien, die Ferienstopp durchgegeben haben, weil man muss das bearbeiten. Und dann gibt es eine riesige Diskussion. Die SVP hat 6 Monate Vernehmlassung, wie es normal ist. Und Euroturbo wollen ja voll aufs Pedal oder voll aufs Gaspedal. Und die haben gesagt 3 Monate. Und ich habe jetzt gehört, es gäbe einen Kompromiss 4 Monate. Also das ist dann Juli, August, September, Oktober. Und dann will man voll vorwärts machen. Und Ende Jahr kommt das Ding wieder zu dir ins Parlament.
Ja, also da kommt halt darauf an, wie man den Fahrplan machen wegen der eidgenössischen Wahlen 27.
Oder? Genau.
Dort will man natürlich darum herumschlängeln. Also entweder bringt man es dann tatsächlich im frühen 26, was ich... Wäre jetzt Zeit,
Ende 26 wäre es, oder?
Ich kann vorstellen, ja, da kommt es aber auf die Wahlen hin, oder? Also, ja. Ich glaube, so
wollen
so,
das was ist nicht. Denn aus Sicht von der Eurotour, was ist besser vor der Wahl in
ja,
dem Fall?
Genau.
Aber das haben sie lange nicht gecheckt. Lange haben sie gemeint, nach der Wahl sei gut, oder?
Ja. Nein, wenn es nach der Wahl kommt, haben wir ja vorgängig den Wahlkampf und haben dann die besten Argumente. Ja.
Haben Sie vielleicht ein bisschen zu laut gesagt, dass das gut
ist? Ja, genau. Ja, wir sind halt einfach ehrlich.
Wir müssen schon ein bisschen taktischer werden, denkt mich.
Wir lernen davon, ja.
Nein, es ist gut, aber jetzt wird extrem aufs Tempo gedrückt. Gibt es Möglichkeiten, wo die SVP oder Gegner von diesen Rahmenverträgen, ich denke da auch Autonomie Suisse oder Kompass-Initiative und so weiter, gibt es Möglichkeiten, das zu verzögern? Dass man Zeit gewinnt? Weil das, denke ich, jetzt unabhängig von den Wahlen, sowieso extrem wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum ich es verantwortungslos finde, was jetzt läuft. Weil wir wirklich nicht wissen, wie sich die EU entwickelt in den nächsten 5 Jahren. Wir haben eine vollkommen andere Situation in Amerika. Wir wissen nicht, was das für Folgen hat. Es ist für uns auch nicht gut, wenn wir den Amerikanern gegenüber zu sehr als sehr nah gegenüber der EU angeschaut wird. Das ist kein Vorteil mehr. Das ist überhaupt kein Vorteil mehr. Im Gegenteil, es wäre sogar gut, wenn die Amerikaner das Gefühl haben, wir sind gar nicht Teil der EU. Was gibt es für Möglichkeiten, den Prozess zu verzögern?
Ja gut, das wächst wahrscheinlich automatisch, weil wir haben die 10 Millionen Schweiz-Initiative, die Nachhaltigkeitsinitiative von uns, und wir haben die Kompass-Initiative, die zustande kommen wird. Und dann müssen sie es darum bauen. Also wahrscheinlich müssen sie fairnesshalber über die 2 Initiativen abstimmen, bevor sie den Vertrag bringen. Und somit wäre eine gewisse natürliche Verzögerung drin.
Ja, und dann musst du auch sehen, also, so wie ich gehört habe, die 1500 Seiten, das tut auch ein ganz breites Spektrum von Themen abdecken. Es werden vermutlich nahezu alle Parlamentskommissionen werden müssen ihren Teil bearbeiten. Das ist nicht nur eine Kommission, wie normalerweise bei einem Gesetz, wo dann das anschaut. Die Kommissionen, die können Hearings machen, sie können wieder Berichte von der Verwaltung verlangen. Also man kann das durchaus verzögern. Die Frage ist, wer das macht. Ich höre jetzt das auch in der Mitte und auch bei der FDP, will man nicht da mitmachen im Schnellzug. Rein auch aus staatspolitischer Verantwortung. Ich meine, eben, es sind 1500 Seiten, es sind, du hast es erwähnt, 30 Gesetze, es ist ein grosser Vertrag, es ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, ohne Enddatum. Da muss ich schon sagen, also zu einer Demokratie, das ist ein reiner politischer Anstand, dass man das nicht probiert innerhalb von, ja, es wäre dann innerhalb von einem Jahr die ganze parlamentarische Debatte plus der Abstimmungskampf und der Volksentscheid nicht ganz in einem Jahr. Das ist ein bisschen ungehörig. Das wird dann auch ein Stück weit um die Ohren fliegen, glaube ich.
Ja, und wir haben ja gesehen, bei gewissen anderen Gesetzen, wenn es wenn pressieren könnte, oder?
Lex USA.
Zum Beispiel. Ja, aber auch Pandemie, was dort alles
plötzlich nichts passiert ist.
Genau. Aber ich glaube schon, dass unsere Frau Buttmiger ist im Moment dort am Verhandeln. Das ist ganz wichtig, dass man dem Trump oder seiner Administration mindestens jetzt beibringt, dass Schweiz nicht EU ist, dass wir knapp einmal vor dem Freihandelsabkommen gestanden wären. Da hat dann die Administration Biden wieder verhindert. Das müssen wir jetzt durchbringen. Und da hätten wir einen halben Trumpf in der Hand. Wir wären plötzlich in der besten Ausgangslage und brauchen dann auch, es ist übrigens sowieso steigend, extrem steigend, der Export in die USA von uns, also von dem her wäre das sehr positiv für die Schweizer Wirtschaft, auch so einen zweiten Markt noch zu haben.
Im Abstimmungskampf, haben wir jetzt. Im Abstimmungskampf wird man dann dich fragen, aber Andi Glarner, sag bei einem Nein, was passiert? Wir befürchten den Zusammenbruch von der Schweizer Wirtschaft. Was ist denn eure Alternative? Das werde ich auch immer gefragt, wenn ich irgendwo.
Also nochmal, es handelt Unternehmer mit Unternehmer und nicht Politiker mit Politiker. Wir wollen doch, ich wollte doch die Scheiben, ich sage jetzt mal, Thermomix importieren. Oder sie wollen von uns Feinmechanik oder irgend, also wir sind da, wir haben viele Hidden Champions übrigens auch im Aargau, für Firmen, die versteckte Sachen, ich kenne einen Recycler, der macht 1 Milliarde Umsatz, kennt kein Mensch. Oder es gibt in Wohlen eine Firma, die macht Dünnschichttechnik, die du irgendwo beim Schalter brauchst, kennt kein Mensch, aber die handelt mit USA, mit Deutschland, mit allen europäischen Ländern. Und auf die Teile sind wir gegenseitig angewiesen. Also wenn wir Harley wollen, gibt es die noch nicht von Indien. Also schon, aber sie funktioniert nicht. Und dann müssen wir mal die Zahlen noch sehen. Also wir haben das BIP, das Bruttoinlandprodukt pro Kopf, bei uns von 90'000, EU-Durchschnitt 37'000. Einfach damit Sie die Zahlen sehen. Der Durchschnittslohn bei uns ist 6,8, in der EU 3,2. Also einfach... Verschuldung.
Das ist EU, oder? EU. Weißt, das ist nicht, oder? Deutschland.
Das sind die Dschungelstaaten noch nicht. Also auch dabei natürlich. Die was, also, wie kann man mit Rumänien und Bulgarien in die EU aufnehmen? Sind sie mal dort gewesen? Also nicht gegen die Staaten, aber ja, es ist schon in einer Entwicklungshilfe.
Als man sie aufgenommen hat, ist es noch besser gewesen. Jetzt sind alle, die in Rumänien irgendwie produktiv sind,
sind bei uns.
Bei uns oder in einem anderen Land.
Oder auf der Polizeipost.
Das ist auch eine Form von Produktivität.
Nein, aber Andi, ich möchte dich da noch schnell unterstützen. Letzte Woche sind die Zahlen rausgekommen zu der Kriminalität und der Kanton Zürich, Mario Fehr, der beste Sicherheitsdirektor, den wir haben in der Schweiz, deshalb ist er nicht mehr in der SP, der hat es mal aufgeschlüsselt nach Nationalität der Kriminalität. Und du hast vollkommen recht, die Rumänen sind die, die am kriminellsten sind. Das grösste Problem. Und, wenn wir ehrlich sind, es sind nicht die Rumänen, sondern es sind Roma. Und eigentlich wäre es relativ einfach, das Problem zu lösen. Aber Andi, ich würde dich kritisieren. Es ist eben keine richtige Wie soll ich sagen, das ist natürlich eine Vision, die wahnsinnig Mut braucht. Und wir sind ein Hösiland. Wir sind leider ein Hösiland. Die Leute haben das Gefühl, ja, wenn wir da ganz allein sind in Europa, das halten die nicht mehr aus. Und ich habe das Gefühl, wenn du kommst, sagst, ja, wir machen alles allein, wir brauchen nichts und so weiter. Und wenn der Putin kommt, dann ist auch kein Problem. Das glauben die Leute nicht.
Ja, beim Putin wird es schwieriger, aber der kommt nicht. Im Übrigen haben wir so daran geglaubt, dass der Europa holen will. Wieso liefern wir dann alle Waffen in die Ukraine? Also dumm kann es ja gar nicht sein. Die müssen sich dann parat halten. Oder? Und wenn der Polnische, der eigentlich der Einzige ist, der einigermaßen gerüstet ist, sagt, wir können in Russland wirtschaften.
Nein, dann kannst du natürlich sagen, die Ukraine kämpfen natürlich für uns jetzt das erste Mal, machen eine Abwehr. Das kann man schon gut begründen. Kann man begründen. Wir sind da anderer Meinung.
Ich weiss, wir sind da anderer Meinung. Ich denke jedes Mal, wenn ich dich dazu reden höre. aber eben, also Europa wird dort nicht unbedingt verteidigt. Und wenn, haben wir einfach die Waffen und das Geld nicht mehr. Kommt noch zu zwei Zahlen. Verschuldung 26% bei uns. Gesamtverschuldung in der EU 83%. Arbeitslosigkeit 2,4% bei uns. Und da könnte man einen Haufen aus dem Schaffen bringen. EU 6,3. Sie sehen, es gibt keinen Grund, dem Elendsgebiet beizutreten. Also ich verstehe
ja, aber es macht Leute noch ängstlicher. Weißt du, genau. Das ist der Punkt. Sie sagen, oh, uns geht es jetzt so gut.
Nein.
Und wenn die Verträge nicht mehr da sind, der bilaterale Weg ist weg, wie der Andreas Glarner gejubelt hat, dann sind wir plötzlich auch so arm wie die Rumänen. Das ist das Problem.
Also,
das ist wirklich das Problem.
Also wenn man an so das kann man ja rational begründen, wenn sie an so einem Gebilde beitreten, wo jetzt seit Jahrzehnten nur eine Richtung kennt, und nachher werden wir plötzlich besser, oder was? Also wir werden einfach gleich schlecht. Das ist der Punkt. Also, das kann man schon beibringen, oder? Dass man da,
Bin nicht sicher.
Vor 120 Jahren.
Das ist stark in unserer Generation.
Die Schweiz war vor 120 Jahren eines der ärmsten Länder in Europa gewesen. Und all die Faktoren, die uns dorthin gebracht haben, wo wir sind, die müssen wir beibehalten. Da gehört übrigens auch wieder Schule, wieder die Erziehung, wieder zur Leistung. Es kommt bei der Aargauischen Kantonalbank, haben sie einen Stift gehabt, der sich beworben hat für die Lehre und hat gefragt, ob er 80% arbeiten könnte während der Stiftung. Wegen der Work-Life-Balance, oder?
Ja, sie haben ihn sicher genommen, oder?
Sie haben ihm dann noch das Wasser austrinken lassen. Das ist gut. Unglaublich.
Noch schnell eine kurze Korrektur, die ich dich natürlich überhaupt nicht kritisieren will. Letztlich hast du vollkommen recht, es sind die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, die das Land reich gemacht haben. Aber es ist wirklich nicht so, dass wir erst seit 120 Jahren so reich sind. Wir sind schon vor 120 Jahren eines der reichsten Länder in Europa. Wir sind seit dem 16. Jahrhundert, ist die Schweiz eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr noch mein Buch kaufen, bitte. Das ist da steht alles drin. Nein, aber jetzt,
nie an
Schlussfrage. Andi, Schlussfrage. Was ist jetzt noch zu tun? Was ist das Wichtigste, was man jetzt machen kann, wenn man diese Rahmenverträge nicht gut findet?
Ablehnen.
Ja, die sind noch nicht zum Ablehnen. Was kann man jetzt machen?
Jetzt kannst du nicht mehr viel machen. Meine, die sind verhandelt, wir haben es einfach noch nicht. Und nachher müssen wir es auseinandernehmen. Wir haben jetzt schon angefangen mit dieser Arbeit. Wir haben kommentiert die Fassung vom Common Understanding und dort kommt es wirklich nicht gut. Also, wir müssen das den Leuten beibringen, wie wir es im 92 gemacht haben. Also, ich war erst 30 gewesen. Aber man ist durch Zell tingelt, deinen Vater umvergessen.
Blocher. Auf der anderen Seite,
genau.
Ich auch.
Ja. Der Blocher, der Frey, der Frau Spöri, oder? Und ich bin denen an. Ich wollte schauen. Ich habe mir das Werk besorgt. Ich war Kleinunternehmer und dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Hat das Werk, das war so dick gewesen. Ich habe mir den Dings geholt und habe gemerkt, das dürfen wir nie unterschreiben. Da bin ich in die SVP eingetreten, weil die einzige Kraft war, die dagegen gekämpft hat. Und das wird jetzt wieder so sein. Und es kann halt einfach in der Geschichte, die ich dreimal vorkomme, dass eine Kraft die richtige Richtung hat.
Gut, einmal ist es so. Gut, in dem Fall, das war Bern einfach live gewesen, aus Aarau. Danke vielmals Andreas Glarner, danke vielmals Dominik Feusi. Und ja, das war Bern einfach. Bern einfach auf nebelspalter.ch. Und wenn ihr die Fassung, die Sendung gut findet, dann könnt ihr uns abonnieren. Nebelspalter.ch, das ist das Erste. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, danke vielmals, kommt gut heim.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.